Go. Der Titel meiner heutigen Kurzpredigt ist eine simple Frage, die da lautet: Wie selbstbewusst sind wir? Was ist unter Selbstbewusstsein zu verstehen und wie selbstbewusst darf man sein als Christ? Wie stellen wir uns unbequemen Situationen, Gesprächen oder gar Anfeindungen? Muss man alles ertragen oder darf zu gegebenen Situationen auch mal das Wort ergriffen werden? Und wenn ja, wie tut man das richtig? Wie treten wir auf? Was strahlen wir aus? Sind wir geknickt? Wirken wir schwach und strahlen somit aus, dass man mit uns all das machen kann, was manche für nötig halten? Die Frage stelle ich, weil ich das Gefühl habe, dass es manche missverstehen und nicht so selbstbewusst sind, wie sie sein könnten oder gar sollten. Ich habe in den letzten Jahren durch Gespräche mit Geschwistern oft erfahren, dass die Arbeit bzw. das Arbeitsverhältnis mit Kollegen oder gar dem Arbeitgeber ein Problem ist. Oder auch mal die Eltern und Freunde in der Welt. Und oft sind sie ein Problem, weil man nicht in der Lage war oder ist, die Dinge anzusprechen und somit zu klären, die einen stören. Aber auch die ganz offensichtlichen Sachen, wie Beleidigungen, Spott, wie nimmt man das auf? Und was macht es mit uns? Was passiert dann mit uns, wenn Menschen einen verspotten, beleidigen oder man gar gemobbt wird? Wird man traurig, genervt, unzufrieden, gestresst und am Ende sogar depressiv? Ertragen wir mehr als nötig aus Angst und hoffen darauf, dass Gott es irgendwie regelt? Oder können wir selbstbewusst darüber hinwegsehen und dafür sorgen, dass es uns nicht tangiert oder das, was uns stört, vielleicht auch mal ansprechen? Und ja, Gott hilft, ganz sicher sogar, aber in vielerlei Fällen, sofern er es für nötig hält, durch uns selbst, damit wir den Mut haben, das zu tun, was nötig ist. Ja, wir Christen müssen demütig sein, respektvoll, den Nächsten lieben und auch viel ertragen. Aber auch geht dies mit Selbstbewusstsein, ohne den Kopf mehr als nötig zu senken. Und natürlich muss man gehorsam sein, der Obrigkeit und somit auch seinem Arbeitgeber gegenüber. Auch sollen wir Christen den Frieden wahren, sofern von uns aus möglich. Aber auch hier mal eine Frage: Welchen Frieden haben wir, wenn wir mit uns immer dies tun oder mit uns machen lassen, was über eine Grenze hinausgeht? Und wir Dinge ertragen müssen oder tun sollen und bekommen, die uns nicht gefallen, sind wir dann zufrieden? Deshalb ist es wichtig, zu lernen, selbstbewusst, stark und mutig zu sein. Und das bedeutet nicht respektlos, vorlaut und frech, ganz im Gegenteil. Vielleicht wird auch gerade durch das rechte Wort zur rechten Zeit der Frieden erzeugt, da man so den nötigen Respekt erlangt. Die Beleidigungen zum Beispiel, die an mich immer herangetragen wurden, haben mich nie interessiert, auch schon in der Jugend nicht. Es waren für mich immer leere Worte von leeren Menschen. Womit ich aber relativ schnell ein Problem bekommen habe nach meiner Berufung, ist, wenn man Gott beleidigt, verspottet oder gar seinen Namen missbraucht. Das hasse ich. Und ich möchte hier deutlich machen, dass es nicht darum geht, alles und jeden Dahergelaufenen zu ermahnen oder gar zu versuchen, diese zu bekehren. Das sollen wir nicht. Uns sollte klar sein, dass man zur meisten Zeit besser still ist und die Perlen nicht vor die Säue wirft. Um was es mir aber heute geht, sind vereinzelte Fälle, die situationsbedingt sind und subjektiv. Es liegt an jedem selbst herauszufinden, wann solch eine Situation ist. Ich rede von den gegen uns bewusst eingesetzten Worten, gerade wenn es Fälle sind, die eben nicht vereinzelt sind, sondern uns immer und immer wieder entgegengebracht werden. Immer ist Weisheit nötig. Und ebenso muss man Gott mit einbeziehen, aber auch das Vertrauen haben, dass er einem das rechte Wort zur rechten Zeit gibt. Wie reagieren wir also in den Ausnahmesituationen? Oder wie darf man reagieren, wenn eine Linie überschritten wurde, die wir eben nicht mehr einfach abwinken können oder gar wollen? Auch hier ein kleines Beispiel von mir. Ich musste schon oft auf der Arbeit, auch gerade durch meinen Arbeitgeber, mir dementsprechend blöde Sprüche anhören, Spott, Sticheleien und so weiter. Und in den meisten Fällen höre ich darüber hinweg. Es interessiert mich nicht oder ich konter mal mit irgendeinem Spruch. Aber es gab mal eine Situation morgens im Büro, wo wir uns alle treffen und jeder auf seine Anweisungen wartet. Da hat mein Arbeitgeber sich mit dem Arbeitskollegen unterhalten und ihn gefragt, ob er an einem Samstag kommen würde zum Arbeiten. Das zum Beispiel ist eine Sache, die interessiert mich nicht mehr. Da fühle ich mich nicht mehr angesprochen, wenn er das in die Runde fragt. Auch da ist Selbstbewusstsein wichtig. Daraufhin antwortete aber mein Kollege, dass er nicht kann. Mein Chef fragte, wie sieht's denn aus am Sonntag, weil eben viel Arbeit war. Und ich muss dazu sagen, keiner ist da ansatzweise christlich oder interessiert sich für irgendeinen Tag. Der Kollege daraufhin blickte mich an mit einem leichten Grinsen und sagte, er komme am Sonntag nicht, da es ja ein heiliger Tag sei, an dem er nicht arbeitet. An diesem Morgen war mir dies zu blöd. Und ich habe nur kurz gesagt, ihr Punkt, 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 hört auf zu spotten. Humor ist in Ordnung, aber Spott wird ekelhaft. Und ich möchte hier damit auch gleich zum Ausdruck bringen, dass man nicht Worte benutzen sollte, die man vermeiden kann oder erst gar nicht benutzen sollte. Aber vielleicht war es da mal an der Zeit, dass sich das Fass gefüllt hat und dies vielleicht der letzte Tropfen war. Die Reaktion von allen in dem Raum war deutlich und klar. Ich blickte in leere, geschockte Gesichter und es kam nichts mehr. Und was das Punkt, Punkt, Punkt angeht, schauen wir doch mal in Matthäus 12, wo Christus zu den Pharisäern spricht. Dort findet er sehr, sehr klare, aber auch harte Worte. Und ich lese jetzt hier nicht das ganze Kapitel, können Sie sich selbst durchlesen, gibt es mehr als genug dazu. Aber auch da machte Christus klare Ansagen und benutzte zum Beispiel Worte wie Schlangenbrut. Das nutzt heute natürlich niemand mehr, wird aber auch damals schon kein netter Gruß gewesen sein. Und wenn man heute mal danach schaut, was da für Synonyme bei rauskommen, dann ist das interessant. Das wären zum Beispiel Begriffe wie Bagage, Ganoven, Gesindel, Pack, Lumpenpack, Abschaum oder gar Hundepack. Diesen Vierbeiner und besten Freund können Sie in meinem Punkt, Punkt, Punkt einfügen. Viele würden das als klare Beleidigung sehen und das ist es vielleicht im weitesten Sinne. Aber was, wenn es berechtigte Begriffe sind für das, was man mit uns durch Wort und Tat entgegenbringt? Wenn man sich verhält wie Gesindel, Abschaum oder Hundepack, dann ist es eben genau das. Und nochmals möchte ich betonen, dass es nicht darum geht, jetzt jeden, der Gottes Namen missbraucht oder uns schief anguckt, dementsprechend zu beschimpfen. Auf jeden Fall war es keine unsachliche und unbegründete Beleidigung von Christus, denn wir wissen ja, er hat nie gesündigt. Und wir wissen auch, dass man für jedes Wort Rechenschaft ablegen muss. Aber genau deshalb ist Christus das beste Beispiel. So war Christus also klar und deutlich. Und wenn man die Verse liest, wie er mit den Pharisäern und Sadduzäern gesprochen hat, dann merkt man schnell, dass es vermutlich keine Tonlage war, die dazu dient, einzuschlafen. Es wird ja auch, wenn nötig, laut, stark und selbstbewusst gepredigt. Betrachten wir doch auch mal die Stelle, die mitunter am deutlichsten zeigt, dass man sich nicht alles anhören oder ansehen muss, gerade auch dann, wenn es um unser eigenes Hab und Gut geht. In Matthäus 21, 12 bis 13, können Sie gerne aufschlagen. Ich entnehme das hier aus der Hoffnung für alle. Matthäus 21, 12 bis 13. Da ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu: Ihr wisst doch, was in der Heiligen Schrift gesagt wird. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Könnte man doch auch da sagen, ist das nicht zu vermeiden? Mit dem Tische umwerfen, wann haben wir denn zuletzt einen Tisch umgeworfen? Und nein, das ist nichts in der Sache. Aber auch hier merkt man, und das haben wir vor kurzem von Herrn Link gehört, dass Christus wahrlich kein schwacher, kleiner Mann war. Und auch muss betont werden, er trieb das Vieh mit der Peitsche raus und natürlich nicht die Menschen. Aber die Ansage war deutlich, ebenso seine Tat. Daran erkennt man, was für ein selbstbewusster, starker Mann Christus war und kein Michael Jackson im Endstadium. Und man muss auch erwähnen, dass es natürlich das Hausrecht von Christus war. Es war seines Vaters Haus. Aber auch da, wie reagieren wir denn, wenn in unserem Heim etwas getan wird, von dem die Leute wissen, dass sie es nicht tun sollten, wie zum Beispiel rauchen? Wollen wir nach dem 20. Mal immer noch höflich bitten, dass die Leute rausgehen, weil uns das nicht so gefällt? Und die Händler zum Beispiel wussten ganz sicher, was sie taten und wo sie sind. Dort allein also wird deutlich gezeigt, wie wichtig es sogar ist, unter bestimmten Umständen sein Wort oder gar Tat walten zu lassen und für Recht zu sorgen. Und mit Tat ist natürlich nie Gewalt gemeint. Man kann natürlich auch schnell falsch reagieren und selbst über eine Grenze hinausgehen. Man siehe Mose zum Beispiel. Dieser kam vom Berg herunter, nachdem er die 10 Gebote erhalten hat und war natürlich berechtigt, zornig über das sündhafte israelitische Volk. Dabei aber dann die beiden Tafeln zu zerschmettern, war nicht sehr vorteilhaft. Ebenso wenig wie den Felsen zu schlagen, der Wasser spendet und für Christus steht. Das ist eine Art, die natürlich falsch ist. Es geht also um klares, bewusstes Spotten, Beleidigen, Mobben und so weiter. Es geht darum, seinen Mann zu stehen, seine Frau oder sagen wir, seinen Christ. Stark und mutig zu sein und wie schon mal von mir erwähnt und heute ebenso passend, kein Lappen zu sein. Gott will, dass man auch für ihn einsteht, so wie wir für unsere Familie und Freunde einstehen würden. Diejenigen von ihnen, die verheiratet sind, wie gehen sie damit um, wenn ihr Partner dementsprechend vielleicht mal angegangen wird? Also ich kann Ihnen sagen, wenn ich verheiratet wäre und eine Frau hätte und die würde dumm angemacht werden, schwierig. Dies zeigt Liebe, Loyalität und das zeigt auch, dass man ein williges Werkzeug ist für Gott. Auch ist es gesünder für einen selbst. Wir werden keinen Frieden oder gar Freude haben, wenn wir immer wieder alles mit uns machen lassen. Vor allem wird Satan die Gelegenheit und Schwäche immer wieder nutzen und uns so plagen. Und so kann man dies durchaus als Prüfung sehen. Wir müssen lernen, zu gegebener Zeit unseren Mund zu öffnen, zur jeweiligen Situation klarzumachen, klarzustellen, dass man nicht alles mit uns machen kann, nur weil wir nett und freundlich sind. Auch grundsätzlich ist Selbstbewusstsein wichtig, um für das einzustehen, an was wir glauben. Oder ist man manchmal zu feige, das zu sagen, an was man glaubt? Wie sieht es aus, wenn man uns etwas zum Glauben fragt? Uns ist klar, wie wir reagieren, wenn die Fragen ernstlich und aus Interesse sind. Aber wie reagieren wir, wenn man uns bloßstellen und verspotten möchte? Ja, es heißt in Sprüche 9,7, müssen Sie nicht aufschlagen, Sprüche 9,7, dass wenn man einen Spötter ermahnt, nichts als Verachtung bekommt. Oder in Sprüche 26,4. Antworte nicht auf eine dumme Frage, sonst begibst du dich auf die gleiche Ebene mit dem, der sie gestellt hat. Aber ein Vers weiter, in Vers 5 heißt es auch, oder gib die passende Antwort auf eine dumme Frage. So merkt der sie gestellt hat, dass er nicht so klug ist, wie er denkt. Wenn man uns also begegnet, wie die Pharisäer zum Beispiel Christus, die nur versucht haben, ihn bloßzustellen, in eine Falle zu locken, dann können wir auch mal dementsprechend reagieren. Heute zum Beispiel, was haben wir? Den 1.1. Neujahr. Wir werden wieder gefragt, warum feiern wir kein Silvester, warum wünschen wir nicht frohes Neues? Na ganz einfach, weil Neujahr mit Frühling beginnt. Es wird heller, wärmer, alles blüht. Egal wo man herkommt, sollte man verstehen, dass es da beginnt, ein Neuanfang. Wie sonst wollen die Menschen es früher gemacht haben, ohne Uhr? Saßen sie in ihren Höhlen und in der Nacht, wo es am kältesten und am dunkelsten war und vor sich hingezittert haben, haben sie sich zu Neujahr gratuliert oder wie? So Schwachsinn. Aber da diese Argumente meist auch oft nicht ankommen und man nur weiteren Spott entgegengebracht bekommt, kann man auch mal klare, deutliche Beispiele bringen, die auch heute noch vor Augen sind. Nehmen wir zum Beispiel die Monate September, Oktober, November und Dezember. Die beinhalten die lateinischen Begriffe wie Septem 7, Octo wie der Oktopus 8, Novem 9 und Dezem 10. Schachmatt, würde ich sagen. Wenn der Dezember also der 10. Monat ist, wird es zeitlich ziemlich eng, damit wir heute den 1. haben. Es geht schließlich nicht ums Diskutieren oder gar Streiten, sondern lediglich Ermahnen und Berichtigen der Dinge. Und ist es nicht die Liebe, die züchtigt? So können wir dementsprechend antworten und dafür sorgen, dass ich der Gegenüber nicht für allzu klug halte. Und war es nicht schon oft so, dass wenn man den Mut gefasst hat, etwas zu klären, dass es dann am Ende gar nicht so schlimm war, wie man es sich vielleicht ausgemalt hat? Auch hier gerne ein Beispiel von mir. Diejenigen von Ihnen, die schon länger dabei sind, wissen, dass ich in den ersten paar Jahren meinen Sohn leider nicht immer am Laubhüttenfest dabei hatte. Das lag ganz einfach daran, dass ich zu feige war, mit meiner Frau darüber zu reden. Ich hatte keine Lust auf die Diskussion und wollte mich nicht rechtfertigen. Dann kam mal die Situation, wo meine Ex-Frau mich gefragt hat, ob ich den Kleinen nehmen würde, weil sie dort in den Urlaub fahren würde. Zu einer bestimmten Zeit habe ich gesagt, klar, kein Problem. Dann habe ich die Situation genutzt und gesagt, dann möchte ich ihn auch im Herbst zum Laubhüttenfest haben. Was kam jetzt? Die große Diskussion. Ihre Reaktion war klar und einfach. Aber du klärst das mit der Schule. Das war alles. Meine Befürchtung über all die Zeit war völlig grundlos. Und wie viele Wochen, Monate oder gar Jahre hat man so verschwendet, weil man sich nicht der Situation gestellt hat? Selbstbewusstsein ist also auch wichtig, um gewisse Dinge zu erlangen, die man erreichen möchte. Schließlich kann man nicht erwarten, dass einem alles ohne sein Zutun einfach so gegeben wird. Wollen wir zum Beispiel eine Gehaltserhöhung? Na, dann müssen wir zu unserem Arbeitgeber und fragen. Mehr als Nein kann er nicht sagen. Und auch da, nein, wir werfen keine Tische um, wenn er Nein sagt. Oder bei der Partnersuche, wollen wir nicht alle selbstbewusste Partner, die im Leben stehen? Und was auch wichtig ist, dass wenn man mal das Wort ergriffen hat, dass man sich nicht gleich wieder selbst in Frage stellt und denkt, oh, war das jetzt zu viel, hätte ich das sagen sollen? Wäre ich nicht besser ruhig gewesen? Nicht alles ist gleich beleidigend, frech oder gar zu böse und dann eine Sünde. Und was Frechsein angeht oder gar Sarkasmus, schauen wir uns doch mal an, wie das Elia gehandhabt hat in 1. Könige 18, 26 bis 27. Auch hier aus der Hoffnung für alle. Und dort ging es darum, welcher der wahre Gott ist, weil die Israeliten mal wieder meinten, sie müssten nicht zum wahren Gott beten. 1. Könige 18, 26 bis 27. Da schlachteten ihren Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten, von morgen bis zum Mittag. Riefen sie ununterbrochen, Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte. Aber nichts geschah, es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken. Oder er musste mal austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch. Dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Das ist auch so eine Situation, darin sehe ich mich ja. Und das zeigt, dass man den Leuten durchaus mal den Spiegel vorhalten kann. Und so gibt es viele weitere Beispiele in der Bibel, die zeigen, wie man Gotteslästerern, Kritikern und Menschen, die bei uns nur Fehler suchen, entgegentreten kann. Christus wusste, wann er stark zu reden hatte und wann Schweigen besser war. In Situationen, die klar sind oder gar prophezeit, da lässt es sich nicht ändern und da ist auch kein Wort mehr nötig. Jetzt sind natürlich nicht alle gleich mit ihrer Art und vielleicht auch nicht schlagfertig genug mit Worten. Die spielt aber keine Rolle. Wir können ruhig, bedacht und auch introvertiert sein und dennoch selbstbewusst. Nicht selten ist es so, dass wenn gerade die Ruhigen und Leisen unter uns mal ihren Standpunkt klar machen, es noch eine viel größere Wirkung hat. Stille Wasser sind bekanntlich tief. Stärken wir unser Selbstbewusstsein, indem man den Mut aufbringt, das zu tun, was eventuell längst nötig ist. Gibt es einen Menschen, der Sie ärgert? Dann trauen Sie sich es, diesem zu sagen. Zuerst sachlich, freundlich, aber klar und wenn nötig mit Salz gewürzt. Selbstbewusstsein ist auch, und gerade in diesen Zeiten, wo Social Media eine große Rolle spielt, wichtig. Selbstbewusstsein heißt auch, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist, gerade was das Optische angeht. Dazu stehen, was sich nicht ändern lässt. Schauen Sie mich an, ich bin nicht gerade gesegnet mit Haar, ich spare Zeit und Geld. Man muss und kann nicht jedem gefallen. Selbstbewusstsein ist wichtig, nicht in erster Linie, um den Gegenüber zu beeindrucken, wie sehr man im Leben steht, sondern um seines eigenen Friedens willen. Wir haben am Laubhüttenfest auch eine tolle Predigt von Herrn Link gehört über Dankbarkeit und wie es dankbaren Menschen geht, was sie haben und was nicht. Und dies gehört genauso dazu. Dies alles ist eine Kette bestehend aus vielen Gliedern. Wenn man selbstbewusst ist, dann ist man zufrieden mit sich. Selbstbewusste Menschen sind ehrlicher, denn sie sind ebenso selbstkritisch und einsichtig und müssen die Schuld nicht bei anderen suchen. Sie lassen sich wo nötig ermahnen und nehmen diese auch an. So sind sie auch in der Lage, sich zu entschuldigen und Fehler einzustehen. Sie sind sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst und dadurch weniger angreifbar. Auch sind sie erfolgreicher oder zumindest zufriedener und dankbarer mit dem, was sie haben. Auch können sie mehr ertragen, da sie sich nicht von allem triggern lassen und so die meisten Dinge einfach weglächeln können. Selbstbewusstsein bedeutet nicht immer, etwas zu jedem zu sagen, sondern auch in vielen Dingen darüber hinwegsehen zu können, drüberstehen zu können, es nicht an sich heranzulassen und nicht alles persönlich zu nehmen. Somit bieten selbstbewusste Menschen viel weniger Angriffsfläche für Mobbing und so weiter. Zum Beispiel auch unsere Kinder, was sagen wir denen denn? Wenn sie in den Schulen gemobbt werden, auf den Glauben angesprochen werden, sollen sie sich verkriechen in der Ecke und weinen? Nein, sie sollen dazu stehen, die passende Antwort geben, selbstbewusst sein und wenn nötig um Hilfe fragen, bei Lehrern oder wem auch immer. Die Menschen außerhalb der Kirche, ohne Bindung zu Gott, sind meist der Meinung, wir Christen seien kleine, schwache Menschen, mit denen man alles machen kann, was sie möchten. Und genau dies ist nicht der Fall. Selbstbewusstsein ist nicht zu verwechseln mit Arroganz, mit Eitelkeit, Hochmut, einem aufgeblasenen Ego oder falschem Stolz. Auch da muss eine Balance geschaffen bzw. dies erkannt und korrigiert werden. Ja, wir müssen uns in Demut üben, in Liebe, in Geduld, in Ruhe, Besonnenheit und in Frieden. Aber genau dieser muss in gegebener Situation vielleicht auch mal mit deutlichen Worten herbeigeführt werden. Und den Nächsten zu lieben, bedeutet nicht, den Kopf immer zu senken. Wir hassen schließlich nicht die Menschen, die wir ermahnen. Manchmal muss der Frieden eben auch erzeugt werden. Den Frieden wahren bedeutet also nicht, immer still zu sein. Lernen wir also, selbstbewusst durchs Leben zu gehen und nicht wie eine Schildkröte den Kopf einzuziehen, wenn es mal unbequem wird. Man kann selbstbewusst ertragen, aber auch mal das Wort ergreifen. Es ist also auch bei diesem Thema wichtig, dass man etwas tut, so wie bei allen anderen Themen auch. Gott hilft und stellt die Gleise. Wenn wir den Zug aber nicht ins Rollen bringen, kann er die Gleise verstellen, wie er möchte, und es wird nichts passieren. Stehen wir also ein für Gott und haben wir keine Sorgen und Ängste vor irgendwelchen Worten, Menschen oder gar unserem eigenen Spiegelbild.